my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 25. März 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz. Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Thomas Bredow zu IG Metall macht in Obernkirch Warnstreiks. AKW Abrissmüll für die Hausmülldeponie. Ostermarsch Müllheim, eine Ankündigung. Bahnvorstand will 10% mehr. Doch zunächst zu den Nachrichten. Maskenverweigerer gegen Zugbegleiterin. Auf die Ansprache einer Zugbegleiterin, einen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz anzulegen, versuchte ein 22-jähriger Maskenverweigerer, diese mit dem Fuß zu treten. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen auf. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in einem Regionalzug zwischen Offenburg und Appenweier. Wolfsfördergebiet Odenwald. Der Odenwald ist nach dem Schwarzwald das zweite Gebiet in Baden-Württemberg mit einem dauerhaft nachgewiesenen Wolf. Jetzt wurde der Odenwald als Wolfsfördergebiet ausgewiesen. Gefährlich für Schafe und Ziegenherden war es schon vorher. Nun können die Eigentümer der Herden Zäune und weitere Kosten für den zusätzlichen Herdenschutz vom Land erstattet bekommen. Vor der Förderung müssen jedoch Wolfschutzmaßnahmen umgesetzt worden sein. Laut Herdeneigentümer sind die Hilfen im Vergleich zum Schaden und zusätzlichem Arbeitsaufwand jedoch immer noch nicht ausreichend. Flüchtlingswitwe darf als Touristin wohl einreisen. Mirikash, die Witwe von Sari Karashniki, darf nach Abschiebung und Todesgarten als Touristin wieder für 3 Monate in die Bundesrepublik einreisen. Das Paar war vor 5 Monaten aus dem Kreis Biberach in den Kosovo abgeschoben worden. In Baden-Württemberg lebten die beiden seit 28 Jahren. Mirikash hat nach ihrer Rückkehr nach Baden-Württemberg 3 Monate Zeit, um ihren ausländerrechtlichen Status klären zu lassen. Falls sie als Touristin einreist, besteht für die kranke Frau kein Krankenversicherungsschutz. Flüchtlingshelfer bleiben empört, wie so ein Mensch nach 28 Jahren abgeschoben werden kann in ein Land, das bei seiner Ankunft in die Bundesrepublik noch nicht einmal existierte. Die Familie der Frau lebt in Deutschland. Eine Online-Petition will politischen Druck erzeugen, dass die Frau bleiben kann. Die Geflügelpest ist in Baden-Württemberg angekommen. Vor kurzem war die Vogelgrippe bei einem Aufzuchtsbetrieb in Nordrhein-Westfalen ausgebrochen. In den vergangenen Tagen bezogen zahlreiche Kleinhaltungen in mehreren Landkreisen im Südwesten Junghähnen von diesem Aufzuchtsbetrieb. Die Vogelgrippe ist für den Menschen nicht oder noch nicht gefährlich. Die erkrankten Vögel werden aber gekeult, getötet. In Obernkirch ist einiges los, oder anders ausgedrückt, in Obernkirch gibt es einige Warnstreiks, am Mittwoch beispielsweise bei der PWO AG Obernkirch und heute bei Linic HVT GmbH Obernkirch. Das ist so eine Firma, die hat mit Metall zu tun, aber auch mit Holz. Und ich bin jetzt verbunden mit Thomas Bredow, Geschäftssekretär der IG Metall Offenburg.
Hallo, grüße Sie.
Ja, heute sind Sie sozusagen an der Reihe. Das heißt, ab 9 Uhr gibt es dann Autokorso. Was macht eigentlich Linic ganz genau?
Also zu der Firma Link, was produziert sie? Sie stellt also hochkomplexe Maschinen für die Holzverarbeitung her und ist ein Unternehmen, was nicht nur europaweit, sondern sogar weltweit aufgestellt ist und zurzeit eine sehr gute Auftragslage hat.
In Obernkirch wird jetzt einiges gestreikt, das heißt warngestreikt. Warum ist Obernkirch so irgendwie interessant, dass alleine 2 Tage hier für Obernkirch verwendet wird?
Naja, weil wir haben als in Obernkirch, um Obernkirch herum, einige große nennenswerte und nennenswerte Betriebe, wo eben halt wir auch als IG Metall sehr viele Mitglieder haben. Die Betriebe sind wiederum tarifgebunden. Das heißt, die sind angegliedert an den Flächentarifvertrag, an alle Inhalte des Flächentarifvertrages. Und der ist ja momentan wieder zur Disposition seitens der Arbeitgeber. Und von daher ist es eine völlig normale Situation, dass wir als IG Metall die Beschäftigten aufrufen, die Tarifstandards, die die Arbeitgeber, also sprich Südwestmetall, gekündigt hat, dass wir das einfordern und beibehalten.
Jetzt sind wir schon im Prinzip vor der fünften Runde. Das heißt, vier Runden sind abgeschlossen. Praktisch liegen alle Forderungen der IG Metall auf dem Tisch. Und jetzt wird weiter verhandelt. Das heißt, inzwischen mit etwas härteren Bandagen. Was ist denn hier noch groß zu verhandeln, beziehungsweise wie bewegt sich das Ganze?
Also großartig zu verhandeln sind natürlich beide Seiten, dass man da einen Kompromiss findet, damit man auch in Zukunft die nächsten Monate wieder reibungslos produzieren kann, damit die Beschäftigten auch ihre Sicherheit haben und vor allem, dass wir hier wieder in der Region auch den Frieden haben. Mittlerweile gebe ich Ihnen recht, heute ist die fünfte Verhandlung. Man hat schon vor 14 Tagen damit begonnen, mit kleinen Arbeitsgruppen sich bestimmte Themen vorzunehmen, um dann schon mal so kleine Meilensteine zu setzen. Also es finden ja nicht nur Tarifverhandlungen hier in Baden-Württemberg statt, sondern auch in anderen Bezirken wie in NRW, in Bayern an der Küste und auch in den neuen Bundesländern. Und zum Teil sind einige Bereiche schon viel weiter.
Ich würde hier gerne nach einem Beispiel fragen, aber vielleicht möchte ich Sie erstmal fragen hier, was wird denn eigentlich genauer hier in Obernkirch beziehungsweise von der IG Metall augenblicklich gefordert? Was sind sozusagen hier die Highlights?
Das ist natürlich eine sehr schöne Frage und ich bin froh, dass Sie diese Frage gestellt haben. Weil in den Medien wird ja immer nur geschrieben und auch gesagt, dass die IG Metall 4% fordert und auch die 4-Tage-Woche. Das stimmt so nicht. Also wir fordern als erstes eine Beschäftigungssicherung, eine Beschäftigungsgarantie, dass die Beschäftigten, die heute in den Unternehmen beschäftigt sind, auch noch in den nächsten 5, 10, vielleicht sogar 15 Jahre dort beschäftigt sind. Diese 4% ist erstmal eine Entgeltforderung, die aber wiederum verwendet werden kann, so ist unsere Philosophie, dass man, wenn man dann auf die 4-Tage-Woche geht, und die 4-Tage-Woche heißt ja nicht nur 4 Tage, sondern könnte auch sein 28-Stunden-Woche, als Teilausgleich, also die 4%, mit einfließen kann. Also über all unseren Forderungen steht die Beschäftigungssicherung. Und selbst wenn wir jetzt den Tarifvertrag abgeschlossen haben, egal wie er jetzt aussehen mag, wissen wir, dass die Transformation, die schon in Gange ist, in den nächsten Monaten nochmal sich forcieren wird, vielleicht sogar auch Jahre, je unterschiedlich in den Branchen und auch in den Betrieben. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass viele Arbeitsvorgänge, gerade im Angestelltenbereich, mit Programmen ersetzt werden. Und somit haben wir dann die Situation, dass viele Arbeitsplätze vielleicht verloren gehen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen sagen wir als IG Metall, aber auch die anderen Einzelgewerkschaften, wir wollen die Sicherung haben, dass die Beschäftigten, egal welches Alter, auch noch in den nächsten Jahren in dem Unternehmen beschäftigt sind.
Jo, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich auch wissen wollte, welche Branchen sind im Prinzip weiter. Das heißt, ich habe jetzt da gerade auch eine Nachricht reingekriegt, dass die Eisenbahn, sprich die Deutsche Bahn, dass da der Vorstand 10% fordert und es irgendwie halbwegs durchgewunken wird. Natürlich für das obere Management, sprich für die Spitze, das sind auch ganz andere Beträge.
Also ich denke mal, gerade im Managementbereich oder im oberen Bereich, da sollte man wirklich mal den Ball flach halten, denn die haben gerade in den Bereichen in den letzten 10 Jahren sehr, sehr, sehr gute Einkommensvolumen gehabt. Natürlich mehr geht immer, aber es wird dann immer ausgetragen von den Kleinen, von den Arbeitern und Arbeiterinnen, die das alles erwirtschaften müssen, weil das sind diejenigen, die wiederum dafür zuständig ist, dass der Betrieb ja auch dann funktioniert, dass die Abläufe da sind, dass die Margen eingehalten werden, dass die Ziele, die Aufträge umgesetzt werden, Termintreue und Qualität und. Also von daher denke ich mal, es tut sich, glaube ich, kein Vorstandsmitglied einen Zacken aus der Krone brechen, wenn man da mal für 1-2 Jahre auf eine Lohnerhöhung verzichtet.
So Thomas Bredow, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Offenburg, zum Warnstreik bei Link HVT GmbH Obernkirch heute am Donnerstag. Merci.
Dankeschön.
Radioaktiver AKW-Abrissmüll für deutsche Hausmüll deponieren. Die baden-württembergische sogenannte grün-schwarze Landesregierung erhöht den Druck auf die Landkreise, um den Widerstand gegen die Aufnahme radioaktiven Mülls aus dem Abriss der stillgelegten Atomkraftwerke Obrigheim und Philippsburg zu brechen. Auch im Enzkreis empören sich die Bürgerinnen und Bürger darüber, dass ihnen sogenannter freigemessener radioaktiver Schutt aus dem Abriss des AKW Philippsburg aufgezwungen wird. Deshalb hatten sich Kreistag und Verwaltungsspitze dagegen ausgesprochen, dass der strahlende Müll auf der Deponie Hamburg bei Mollbronn abgeladen wird. Hilflos driften so die Kreisverwaltungen ins Zeitalter der Kleinstaaterei ab. Sie argumentieren nun damit, dass sie eine Zwangszuweisung von freigemessenen Atommüll, so wörtlich aus Nachbarkreisen, strikt ablehnen. Auf eine juristische Auseinandersetzung, ob der freigemessene Atommüll eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt oder nicht, wollen sich die Verwaltungsbeamtinnen und Beamten offenbar nicht einlassen. Aus Stuttgart ist von Tempo 177 Minister Franz Untersteller hartnäckig die Maßgabe zu hören, die Landkreise seien dazu verpflichtet, sogenannte Abfälle, die beim Abriss der baden-württembergischen Atomkraftwerke anfallen, auf ihren Deponien zu akzeptieren. Dies gelte auch für die Deponie Froschgraben bei Schwieberdingen und Burghof bei Vaihingen an der Enz. Über 3000 Tonnen sollen so in den kommenden Jahren übers Ländle verteilt werden. Der angeblich grüne Stromkonzern und AKW-Betreiber EnBW, in dessen Diensten der angebliche Umweltminister agiert, hält sich derweil bedeckt. Dietmar Allgeier, Landrat des Landkreises Ludwigsburg, bindet sich. Zitat: Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, die Stoffe, für die man zuständig ist, auf eigenen Deponien zu entsorgen. Dazu stehen wir. Ende des Zitats. Zugleich stellt er sich hinter einen wachsweichen Beschluss des Kreistages, der, so wörtlich, alternative Entsorgungswege vorziehe. Eine reale Alternative zur Verteilung des radioaktiven Schutts auf die Deponien ist jedoch allein der Verbleib auf dem Gelände der stillgelegten Atomkraftwerke, zumindest so lange, bis auf Bundesebene ein entsprechendes Atommülllager für schwach radioaktiven Müll zur Verfügung stünde. Da dies aber nicht in 10 und nicht in 20 Jahren der Fall sein wird, folgt daraus unerbittlich, dass jenes Gerede von der grünen Wiese das bleibt, was es schon immer war, Augenauswischerei. Auch Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch versucht sich mit inhaltsleeren Ausflüchten. Zitat: Wir halten andere Entsorgungswege für freigemessene Abfälle aus Atomkraftwerken für geeigneter als die Deponierung. Ende des Zitats. Welche anderen Entsorgungswege er meinen könnte, bleibt sein Geheimnis. Er bleibt damit hinter der Kreativität eines Franz Untersteller zurück. Dieser genehmigte schon mal den Export von radioaktivem Müll ins Ausland. Wir berichteten: Zu solch illegalen, alternativen Entsorgungswegen möchte sich aber offenbar niemand in der Öffentlichkeit bekennen. Noch nicht.
Alle Jahre wieder, Ostern rückt näher und damit natürlich auch die Zeit der Ostermärsche. Und in unserer Region gibt es da immer den Ostermarsch in Müllheim. Und da macht mich jetzt schon jeder drauf aufmerksam. Ich lese zum Beispiel Werner Siebler: Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, zu diesen Ostermärschen ruft auch der Deutsche Gewerkschaftsbund auf. Und zurzeit ist es mal wieder besonders notwendig. Und darunter natürlich hier eure Einladung. Eure Einladung heißt in diesem Falle Friedensrat Markgräfler Land. Und ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Rodewald. Servus.
Hallo, grüß dich.
Ja, die machen alle Werbung für euch.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, sie machen Werbung für uns, denn wir alle brauchen den Frieden. Also Frieden ist überhaupt das Wichtigste. Ohne Frieden kein menschliches Leben. Und wir sind ja in einer Zeit, wo auch gerade in Deutschland immer mehr für Kriege ausgegeben wird. Und alles, was für Kriege ausgegeben wird, fehlt für den Frieden. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich der sogenannte Verteidigungsetat verdoppelt von 24 Milliarden auf 46 Milliarden. Und wenn man dann das Geld noch dazu nimmt, was in anderen Haushaltsposten versteckt ist, dann sind 20 ausgegeben worden oder 21 werden ausgegeben, 53 Milliarden Euro. Das sind für eine vierköpfige Familie übers Jahr 2500 Euro. Also enorme Mittel werden dort vergeudet und wir wissen ja, alles, was für Kriege ausgegeben wird, fehlt für den Frieden. Das sind die Gelder, die fehlen bei Schulen und Kitas, im sozialen Wohnungsbau, in Krankenhäusern, im öffentlichen Nahverkehr, Alterssicherung und in vielen anderen Bereichen.
Ja, ja, da dürfen wir nicht nur an uns denken, sondern auch, dass Deutschland, ich glaube, vom 3. auf den 4. Platz abgefallen ist bei den Rüstungsexporten, was natürlich nicht viel heißt. Frankreich ist ein bisschen aufgerückt und im letzten Jahr lief, glaube ich, wenig, aber das ist eher hier Corona geschuldet. Zumindest der SIPRI-Report hat da einiges berichtet. Mhm. Vielleicht deshalb auch hier wieder besonders notwendig, beziehungsweise besonders notwendig, hier zum Ostermarsch nach Mülheim zu gehen, beziehungsweise hinzufahren und dann zu gehen. Apropos gehen, könnt ihr überhaupt gehen? Ich meine, über Ostern ist ja zum Teil dicht oder nicht dicht, da ist sich die Politik noch nicht so richtig einig.
Wir werden auf jeden Fall gehen und auch gehen dürfen, denn das ist der Politik doch ins Buch geschrieben worden, dass ein Eingriff in die Grundrechte auch in Corona-Zeiten nicht statthaft ist. Was untersagt sein wird oder jetzt schon ist, das sind Ansammlungen, also wenn ich mit 85 guten Freunden grillen gehen möchte, dann darf ich das nicht. Was aber erlaubt sind, sind Versammlungen, denn die sind grundgesetzlich geschützt. Und so gehen wir davon aus, dass dieser Ostermarsch stattfinden wird. Natürlich unter Bedingungen oder unter Beachtung der Corona-Bedingungen, das heißt mit Abstand, mit Masken, das ist selbstverständlich. Aber er wird wirklich stattfinden und nicht nur virtuell.
Was habt ihr konkret geplant? Muss auch etwas an der Planung umgestellt werden?
Bislang nicht. Ich habe heute nochmal mit den Ordnungsbehörden gesprochen, sodass eben es wichtig sein wird, sowohl während der Kundgebung als auch dann auf dem Marsch auf die Abstände zu achten, während der ganzen Zeit eine Maske zu tragen. Darauf werden wir auch nicht nur hinweisen, sondern auch unsererseits darauf achten. Aber ansonsten gibt es keine anderen Bedingungen als in den Jahren zuvor. Wir werden wieder eine Auftaktkundgebung am Ostermontag 14 Uhr vor der Kaserne der deutsch-französischen Brigade in Mülheim haben. Die deutsch-französische Brigade, ein militärischer Großverband mit 5000 Soldatinnen und Soldaten, seit Jahrzehnten eingesetzt im Krieg in Afghanistan, seit Jahren eingesetzt in Mali in einer sogenannten Friedenssicherungsaktion. So wird ja euphemistisch heutzutage Krieg umschrieben. Dort wird die Auftaktveranstaltung sein. Dann werden wir durch die Stadt ziehen zum Marktplatz. Dort gibt es Musik von Musikern aus dem Roma-Büro in Freiburg, auf die wir uns ganz besonders freuen. Es wird dort weitere Ansprachen geben und sicherlich auch Absprachen, was wir alle gemeinsam tun können, um Frieden sicherer zu machen.
Das heißt, ein Programm am Montag wieder, das heißt Ostermontag, 14 Uhr Start bei der Kaserne in Mülheim und dann geht's weiter, einfach mitmachen.
Genau.
Ulrich Runewald, ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Ulrich Runewald, Friedensrat Markgräfler Land. Merci.
Danke und auf Wiedersehen am Ostermontag. Tschüss.
Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und was hat es gerade mit dem Aktionsbündnis und der aktuellen Tarifrunde zu tun? Nun ja, auch ein Bahnchef möchte mal ein bisschen mehr Geld haben und die haben doch glatt 10% dem Bahnaufsichtsrat vorgeschlagen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Martin Pogundke von Stuttgart 21, Kritikern bzw. Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Sag erstmal Hallo.
Hallo.
Ja, das hat euch natürlich ein bisschen die Luft weggelassen. Ich habe jetzt gerade mal mit der IG Metall geredet. Die machen gerade Warnstreik da in Obernkirch und die fordern da irgendwas zwischen 4% und 5%. Und natürlich werden sie wohl auch noch heruntergehandelt. Habt ihr irgendwie eine Ahnung, wie das bei der Bahn vor sich geht?
Also die Tarifverhandlungen bei der Mitarbeiter der Bahn, da sind wir nicht so sehr mit beschäftigt. Wir sind jetzt nur eben drauf gestoßen, dass der Vorstand der Bahn sich ungeheure Gehaltserhöhung zubilligen lassen möchte vom Aufsichtsrat. Und zwar eine Gehaltserhöhung von sage und schreibe 10%. Und wir sagen eben, es gab in der Geschichte der Bahn noch nie so hohe Schulden bei der Bahn. Es gab noch nie so marodes Gleismaterial und so unpunktliche Züge. Und da wollen die Verantwortlichen sich dafür auch noch belohnen lassen mit einer derart hohen Gehaltserhöhung. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir haben gesagt, nicht der Rubel sollte rollen, sondern endlich mal die Züge. Womöglich sollten endlich sogar Köpfe rollen bei der Bahn, weil die haben ja dieses Desaster auch zu verantworten und mitgemacht, dass wir bei der Bahn vorfinden.
Die Anstalt, das heißt diese Satire-Sendung, hat ja vor kurzem zur Bahn bzw. zu Stuttgart 21 eine ganze Sendung gemacht und die haben ermittelt bzw. dargestellt, dass das was gestiegen ist, vor allen Dingen die Gehälter des Vorstandes sind. Ist es nicht einfach so, dass da weitergemacht wird, wo mit der Privatisierung bzw. mit der fast Privatisierung, die Bahn ist ja praktisch immer noch Teil des Staates, aufgehört worden ist?
Als die Bahn privatisiert worden ist, hat der Staat sämtliche Schulden der bis da bestehenden Bundesbahn übernommen und sie konnten bei null wieder anfangen. Das waren 20 Milliarden und jetzt ist die Bahn weit wieder gelandet bei weit über 20 Milliarden Schulden. Der Aufsichtsrat hat der Bahn zugestanden, dass sie bis Ende dieses Jahres 2021 auf bis zu 35 Milliarden Schulden angehen kann. Das heißt, die Bahn hat zwar bei null angefangen, aber ist sukzessive genauso als Privatisierte genauso schlecht geführt worden, wie sie als Beamtenbahn, sagen wir mal, früher geführt worden ist. Und das haben sowohl die Bahnspitze als auch das Verkehrsministerium zu verantworten.
Jo, aber was ich gerade nochmal fragen wollte, ich meine, diese Gehaltserhöhung, die wurde ja bei der Anstalt praktisch dann auch gesendet, das heißt satirisch verarbeitet, dass bei der Bahn ja nicht unbedingt das Passagieraufkommen, aber eben vor allen Dingen die Gehälter des Vorstandes etc. pipapo gestiegen sind. Können Sie das so bestätigen oder wie sieht es da eventuell aus? Ich nehme mal an, dass Sie früher die Beamten eben nicht so horrende Gehälter kassiert haben wie der jetzige Vorstand.
Uns scheint die Bahn so ein klein wenig ein Selbstbedienungsladen der Besserverdienenden zu werden. Man muss sich jetzt mal vorstellen, der Bahnchef Richard Lutz bekommt ein Jahresgehalt, Festjahresgehalt, da kommen noch mobile Leistungen dazu, aber das feste Gehalt beträgt 900.000 Euro pro Jahr und dieses Gehalt will er sich erhöhen lassen um weitere 10%, 90.000 Euro mehr pro Jahr. Man muss sich das mal vorstellen, dafür müssen ein Mitarbeiter der Bahn, ein normaler Mitarbeiter, Angestellter, muss dafür 2 Jahre lang arbeiten.
Naja, hat immerhin den Vorteil, dass es einfach zu rechnen ist mit den 10%.
Und man muss sich vorstellen, bei der jetzt letzten Tarifverhandlung haben die Beschäftigten der Bahn, die von der EVG, also der DGB-Gewerkschaft EVG, vertreten worden sind, lediglich 1,5% rausgeschlagen. Und die GDL ist ja die Gewerkschaft, die etwas weniger darauf aus ist, sich gut zu stellen mit den Oberen. Und deswegen wird wohl von der GDL noch ganz andere Forderungen kommen. Die ist im Deutschen Beamtenbund so organisiert. Aber die DGB-Gewerkschaft hat die Beamten mit lächerlichen 1,5% abspeisen müssen oder hat es getan. Das wissen wir natürlich nicht, was da für welcher Druck da geherrscht hat.
Wie viel werden denn momentan angesetzt für Stuttgart 21? Da gibt es ja auch entsprechende Erhöhungen.
Offiziell spricht die Bahn von 8,2 Milliarden soll das Bahnprojekt kosten, ohne die Neubaustrecke nach Ulm. Die kommt nochmal mit fast 4 Milliarden dazu. Nur das Projekt in Stuttgart selbst, in der Stadt, soll 8,2 Milliarden kosten. Aber nach bahninternen Unterlagen wissen wir, dass die Bahn selbst bereits von 11 Milliarden ausgeht. Und jetzt hat die Bahn festgestellt, dass der Deutschlandtakt, der vom Verkehrsministerium geplant wird, also ein bundesweites Taktsystem für die Fernzüge, dass dafür der so teuer gebaute Tiefbahnhof gar nicht geeignet ist. Und jetzt wollen sie Zusatzprojekte noch aufstellen, einen 10 Kilometer langen Tunnel im Süden der Stadt, einen 10 Kilometer langen Tunnel im Norden der Stadt, mehr und immer zweigleisig, das Ganze nicht, also immer zwei Röhren, also 20 plus 20 sind vielleicht 40 Kilometer und noch einige Tunnelstrecken im Bereich des Stadtzentrums selbst, um zusätzliche Gleise unter den Boden zu kriegen. Und das wird weitere 5 Milliarden kosten. Und das Fatale ist, diese Ergänzungen, die da sündhaft teuer geplant werden, führen gar nicht dazu, dass der Tiefbahnhof wirklich den Deutschlandtakt einhalten kann, weil der Bahnhof selbst zu klein ist. Die ganzen Zuführungsgleise führen zwar dazu, dass mehr Gleise Richtung Stuttgart bis kurz vor dem Stuttgarter Bahnhof fahren können, aber in den Bahnhof rein mit seinen lediglich 8 Gleisen können die eben nur eine begrenzte Zahl von Züge fahren. Das heißt, riesige Gelder, die gar nicht dazu führen, dass die Bahn besser wird, sondern sie bleibt schlechter durch den neuen Tiefbahnhof. Vielleicht noch den einen Satz. Der bestehende Kopfbahnhof, den wir zurzeit in Stuttgart noch haben, hat 16 Gleise. Und diese 16 Gleise sind glänzend geeignet für einen integralen Taktverkehr. Aber die 8 Gleise, die der neue Bahnhof, der unterirdische Bahnhof haben soll, die sind dafür noch nicht geeignet. Vielleicht noch auch den Gedanken noch. Der Deutschlandtakt ist eine Mogelpackung. Mit dem Deutschlandtakt wird der Eindruck erweckt, es gehe um einen integralen Taktverkehr. Integraler Taktverkehr heißt, alle Züge aus allen Richtungen, Fernzüge, Regionalzüge, kommen in den Minuten vor der vollen Stunde an und fahren in den Minuten nach der vollen Stunde wieder ab. Das heißt, Umsteigemöglichkeiten von jedem Zug zu jedem Zug. Die Bahn plant aber einen Deutschlandtakt, bei dem das nur für die Fernzüge gilt. Die Regionalzüge müssen sich dann in der restlichen Stunde im Bahnhof einfinden. Und das ist natürlich, sind katastrophale Umsteigeverbindungen, wenn man zum Teil eine Dreiviertelstunde warten muss, weil der Zug gerade eben weg ist, bis der nächste wieder kommt. Das sind die Folgen dieses schrecklichen Bahnhofs, den die hier in Stuttgart gerade bauen wollen. Würden Sie den bestehenden Bahnhof, und das ist unsere Absicht, würden Sie den bestehenden Bahnhof einfach renovieren, und das daran arbeiten wir, dass der renoviert wird, hätten wir wohl einen der besten Bahnhöfe Deutschlands hier in Stuttgart.
Ja, gute Schlussworte. Das heißt, der Bahnvorstand hat entsprechend noch viel zu tun und braucht deshalb unter Umständen eine Erhöhung des Gehaltes um satte 10%. Martin Bohundke, ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Auf Wiederhören.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 25. März 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Freedom, Freiheit, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!